OneFM, der Football-Podcast.
Herzlich willkommen bei OneFL, dem Football-Podcast. Mein Name ist Emil und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist zur zweiten Hälfte der Regular Season sozusagen und zu einer neuen Folge One and Five. Und ich freue mich jetzt schon auf die kommenden Spiele. Das wird wieder ein Fest und ich schaue jetzt mal kurz zurück auf das Thursday Night Game zwischen den Panthers und den Bears. Und dann habe ich die fünf interessantesten Spiele des Spieltags für euch rausgesucht. Also, die Panthers waren bei den Chicago Bears zu Besuch von Donnerstag auf Freitagnacht. Und da muss ich auf jeden Fall erstmal noch ein Kompliment loswerden, denn durch Instagram und durch den Podcast habe ich als Packers-Fan festgestellt, es gibt wohl wirklich nur coole Chicago Bears-Fans. Und die sind alle irgendwie nett und freundlich und einfach sehr sympathisch. Also Hut ab für die Franchise und die Fans, finde ich wirklich richtig, richtig toll. Und ich habe mich gefreut, da jetzt so viele neue Kontakte knüpfen zu können. Jetzt aber ab zum Spiel. Die Carolina Panthers als leichter Außenseiter in dem Spiel gewertet. Wahrscheinlich auch, weil die Bears zu Hause gespielt haben. Und naja, die Experten waren sich vorher ja schon einig, das wird kein Highscoring-Game und genauso ist es dann auch gekommen. Es ging 16-13 für die Bears aus und ich habe da so ein paar Parallelen zum Montagnachtspiel gesehen, wo die Jets gegen die Chargers gespielt haben, denn auch dieses Mal hat keiner der Quarterbacks einen Touchdown erworfen und auch yards-technisch war das jetzt keine Höchstleistung der beiden jungen Quarterbacks. Bryce Young mit 185 Yards und Tyson Bagent mit insgesamt 162 Yards. Beide können das mit Sicherheit besser, haben es aber nicht so richtig auf den Platz gebracht. Auch in diesem Spiel wurde der erste Touchdown durch einen Punt-Return, in dem Fall von Emir Smith-Marset, über 79 Yards für die Carolina Panthers erzielt. Also genauso wie im anderen Spiel auch, haben die Quarterbacks da jetzt nicht so viel mit zu tun gehabt. Und damit sind die Panthers dann auch 7-0 in Führung gegangen. Und dann folgte so ein kleines Field-Goal-Intermezzo. Die Bears mit einem Field-Goal, die Panthers mit einem Field-Goal, die Bears wieder mit zwei Field-Goals. Man hat sich mehr oder weniger auf beiden Seiten durchgemurkst und noch irgendwie in Field-Goal-Reichweite zu kommen. Vierte Versuche wurden ausgespielt. Das war alles okay, aber eben, kein super Augenschmaus zum Zuschauen. Und am Schluss Donte Foreman mit dem 4-Yard-Run zum Touchdown im dritten Quarter, um die Chicago Bears 16-10 in Führung zu bringen. Dann im vierten Quarter ging noch weniger, nochmal ein Field Goal von Eddie Pinheiro für die Panthers, stand 16-13 und es wurde dann sogar noch richtig spannend. Die Carolina Panthers mit noch 1 Minute 40 auf der Uhr, vierter Versuch und 10 an der Chicago 41-Yard-Linie, haben dann mit Eddie Pinheiro versucht, einen 59-Yard-Field Goal zu verwandeln, um in die Verlängerung zu kommen und das ging dann leider daneben und somit wurde das Spiel beendet mit Ballbesitz Chicago Bears, die dann gemütlich versucht haben, die Uhr runterlaufen zu lassen und sogar noch einen First Down erzielt haben, um da wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Also ein knapper Sieg für die Chicago Bears. Die sind immer noch Letzter in der NFC North mit 3 Siegen und 7 Niederlagen. Aber vielleicht kramt man sich da noch ein bisschen raus, ist jetzt die Frage, ob man vorhat, in der Saison wirklich noch was zu reißen oder ob es vielleicht dann doch eher schon wieder darum geht, rauszufinden, wie geht's nächste Saison weiter und was machen wir in der Offseason. Während es bei den Panthers eigentlich gar keine Fragen mehr geben, wie es denn jetzt noch weitergehen könnte, das sieht alles so aus, als ob die Panthers jetzt schon für die Offseason planen und natürlich auch rausfinden wollen, ob Bryce Young der erhoffte Franchise-Quarterback ist oder nicht. Dafür haben die Panthers in dieser Saison ja noch genug Zeit. 9 Spiele sind noch zu spielen. Und dann kann man ja einfach schauen, wie sich das entwickelt, ob sich Bryce Young noch entwickelt und ob das von den Zahlen her dann doch alles ein bisschen stabiler wird. Gerade die Interceptions muss man einfach rauskriegen. So kann man kein Spiel gewinnen. Und wo wir gerade dabei sind, Turnovers gab es übrigens auch keine. Also alles in allem war jetzt nicht so viel Action geboten, obwohl man sagen muss, am Schluss war es noch spannend, als Eddie Pinheiro versucht hat, mit dem Field Goal das Spiel auszugleichen. Ausgeglichen und auf Augenhöhe war das Spiel auf alle Fälle und am Schluss hätte es auch sogar noch anders ausgehen können. Also gelangweilt habe ich mich mit Sicherheit nicht. Jetzt aber rein in die Five, die heute gar keine Five sind. Überraschung, es sind sogar 6 Spiele. Ich bin irgendwie nicht umhingekommen, das Deutschlandspiel auch noch mit reinzunehmen. Das konnte ich irgendwie nicht weglassen. Auch wenn das auf dem Papier nicht so richtig wow klingt, die Indianapolis Colts bei den New England Patriots in Frankfurt zu Besuch. Naja, die Records der beiden Teams verraten schon, die Colts bei 4 Siegen und 5 Niederlagen, die Patriots bei 2 Siegen und 7 Niederlagen. Das verspricht jetzt nicht unbedingt ein total heißer Krimi zu werden und super spannend, aber es geht eben auch da um was. Zum einen, wenn man den Gerüchten glauben mag, um den Job von Bill Belichick, der da wohl irgendwie angeblich so ein bisschen am Wackeln ist. Ich glaube da immer noch nicht dran, dass Robert Kraft sich von dem trennen würde, aber man weiß es nie. Außerdem haben angeblich auch die Tampa Bay Buccaneers Interesse an Belichick. Die sind ja mit Todd Bowles auch nicht so richtig zufrieden. Also die Gerüchteküche sagt, der Ausgang dieses Spieles könnte schon eine Tendenz in Richtung Zukunft von Bill Belichick geben. Das wäre auf jeden Fall ein Ding, was mit Sicherheit interessant ist. Und zum anderen, für die Colts geht es auch noch um was. Nämlich, man ist in der AFC South noch im Rennen. Also man ist noch nicht komplett abgeschlagen. Man steht bei 4 Siegen und 5 Niederlagen. Könnte jetzt mit einem Sieg zumindest kurzzeitig auf den 2. Platz rutschen und die Houston Texans überholen. Was die dann machen, ist wieder eine andere Frage. Demnach geht es in dem Spiel nicht nur um die goldene Ananas, die man vielleicht gewinnen könnte, sondern um deutlich mehr. Das große Orakel spricht sich für einen knappen Sieg der Indianapolis Colts aus. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Die haben zwar das letzte Spiel gegen die Carolina Panthers gewonnen, das sagt für mich nicht so viel aus wie der Sieg der New England Patriots gegen die Buffalo Bills vor 3 Wochen und auch gegen Washington letzte Woche war es zumindest knapp und hätte anders ausgehen können. Insofern geht mein Tipp ganz klar Richtung New England. Ich glaube, Bill Belichick wird alles, was in seiner Mannschaft drin ist, aus ihr rausquetschen und das wird mit Sicherheit kein schönes Spiel und es wird richtig dreckig und hart. Aber vielleicht kriegen wir ja richtig was zu sehen in Frankfurt und vielleicht gibt es ja eine kleine Überraschung und die New England Patriots starten genau jetzt ihr Comeback. Und weiter geht's mit dem nächsten Spiel und das ist wirklich ein richtiger AFC North Klassiker und Knaller. Die Cleveland Browns besuchen die Baltimore Ravens und da geht's wirklich ans Eingemachte, nämlich um die Krone in der AFC North beziehungsweise darum, Baltimore nicht mit der in Fleuchen zu lassen. Die stehen gerade an der Spitze der Division. Mit 7 Siegen und 2 Niederlagen werden Cleveland dicht folgt mit 5 Siegen und 3 Niederlagen. Da könnte man also auf jeden Fall aufholen. Was ich mir hier notiert habe, ist zum Beispiel eine der wichtigsten Statistiken überhaupt. Jeder, der schon öfter mal bei uns reingehört hat, kennt meine Affinität zum Turnover-Ratio. Und da haben die Baltimore Ravens die Nase leicht vorne mit plus einem Turnover durch die ganze Saison hinweg, während die Cleveland Browns da bei einem Turnover-Ratio von minus 4 liegen. Also 4-mal öfter den Ball verloren als gewonnen. Das sieht schon mal nicht so gut aus. Was aber eher daran liegt, dass die Offensive den Ball zu oft hergibt, als daran, dass die Defensive den Ball nicht oft genug gewinnt oder nicht gut genug arbeitet. Defensiv sind beide Mannschaften mindestens in den Top 5 ligaweit zu verorten. Da führt kein Weg dran vorbei. Bei den Cleveland Browns können wir zum Beispiel über Myles Garrett sprechen. Der ist gerade auf Platz 2 in der NFL, was Sacks angeht. Und die Defense, vor allen Dingen was den Pass angeht, auf beiden Seiten wirklich hervorragend. Baltimore da auf dem 1. Platz und Cleveland auf dem 2. Das Problem, das ich bei Cleveland sehe, ist die Anzahl der Pass-Touchdowns. Da funktioniert irgendwie noch nicht wirklich viel. Da ist man im Moment nach 8 Spielen gerade mal bei einem Wert von 7 Touchdowns insgesamt über den Pass erzielt. Und das ist natürlich eindeutig zu wenig und eben auch wieder sehr ausrechenbar. Während die Baltimore Ravens für mich zumindest da als viel kompletteres Team daherkommen und da kaum Schwächen offenbaren. Das große Orakel sagt, zu 69% werden die Baltimore Ravens gewinnen. Das halte ich auch für gar nicht so an den Haaren herbeigezogen. In den 49 Aufeinandertreffen beider Teams sind die Ravens 36 Mal als Sieger vom Platz gegangen. Das spricht natürlich schon auch Bände. Und was man auch nicht vergessen darf, die Ravens gerade mit einem Winstreak. Man hat gegen die Seahawks gewonnen, man hat gegen die Cardinals gewonnen, na gut. Man hat gegen die Lions gewonnen, auch sehr, sehr stark vor allen Dingen und dominant. Und man hat gegen die Titans gewonnen. Außerdem hat man das Hinspiel gegen Cleveland auch für sich entscheiden können. Das ging übrigens 28-3 aus. Das spricht alles schon eine ziemlich deutliche Sprache und ich schließe mich dem auch an. Ich glaube, die Baltimore Ravens sind ein Playoff-Kandidat in dieser Saison, unter der Prämisse, dass natürlich Lamar Jackson fit bleibt. Wenn da irgendwas passieren sollte, das haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dann bricht das ganze Konstrukt auseinander. Aber im Moment, wenn der Status quo beibehalten wird, bin ich mir ziemlich sicher, dass uns die Baltimore Ravens in dieser Saison noch eine Menge Spaß bereiten werden. Und dann gibt es ja noch ein weiteres Team, das in der AFC North gerade richtig gut drauf ist. Die Cincinnati Bengals sind aus ihrem Loch gekrochen und stehen jetzt wieder richtig gut da, sehen auch richtig gut aus, sind gerade, was das Turnover-Ratio angeht, auf dem ersten Platz in der Liga mit einem Wert von, jetzt haltet euch fest, +9. Das ist wirklich großartig und kann sich wirklich sehen lassen. Das liegt natürlich daran, dass Joe Burrow den Ball nicht so oft hergegeben hat. Insgesamt 4 Interceptions. Und davon waren die meisten eben auch in seiner schlechten Zeit der Saison. Und die Defense der Bengals ist in diesem Jahr auch richtig, richtig gut unterwegs. Auf der anderen Seite, wir wissen es alle, CJ Stroud darf man nicht unterschätzen. Der ist ja wirklich super gestartet. 14 Touchdowns zu einer Interception mit 2270 Passing Yards. Und das für einen Rookie, da können wir in Zukunft auf jeden Fall noch eine Menge erwarten. Trotz dessen, sagt das Orakel, zu 65%, sind die Bengals favorisiert. Wahrscheinlich auch, weil man zu Hause spielt. Wahrscheinlich auch, weil der Rekord mit 5-3 leicht besser ist als bei den Texans, die gerade bei 4-4 stehen. Und wahrscheinlich auch, weil die Bengals zu Hause erst ein Spiel verloren haben, während die Texans auswärts schon ganze 3-mal als Verlierer vom Platz gehen mussten. Und ob man es glaubt oder nicht, die Texans führen die Tabelle an, gemeinsam mit den Miami Dolphins, was die meisten Touchdown-Pässe in dieser Saison angeht. 15 an der Zahl. Das ist wirklich ziemlich verrückt und damit hat, glaube ich, wirklich auch niemand gerechnet, dass Stroud so schnell so gut abliefern kann und dass die Texans damit im Moment gerade auf dem 2. Platz in der AFC South stehen. Also direkt hinter Jacksonville und natürlich mit Indianapolis im Nacken. Will Levis und Tennessee ist ja wieder ein anderes Thema. Beide Mannschaften haben erst 11-mal gegeneinander gespielt, 6-mal davon haben die Texans gewonnen und 5-mal die Bengals. Es könnte also mit einem Sieg der Bengals dazu kommen, dass die Statistik wieder komplett ausgeglichen ist. Was für die Bengals spricht, ist natürlich auch, das kann man nicht von der Hand weisen, genauso wie bei den Ravens, der Winstreak, in dem man sich gerade befindet. Man hat gegen die Buffalo Bills gewonnen, man hat gegen die 49ers gewonnen, man hat gegen die Seahawks gewonnen und auch, naja, gegen die Cardinals. Sorry Cardinals-Fans, aber das ist in dieser Saison, wenn man ganz ehrlich ist, nicht ganz so schwierig, obwohl das die Cowboys-Fans wahrscheinlich auch wieder anders sehen würden. Aber ich schweife ab, der Kalender beider Teams spricht eine andere Sprache. Die Bengals müssen gegen Baltimore ran und danach gegen Pittsburgh. Beides mit Sicherheit kein Spaziergang. Während, wie schon vorhin erwähnt, die Texans gegen die Cardinals ran dürfen, was dann etwas leichter sein können werden dürfte unter Umständen und danach dann im direkten Divisionsduell gegen Jacksonville. Also wenn man das Spiel gegen Cincinnati jetzt für sich entscheiden würde, dann wäre da auf jeden Fall wieder eine Tür geöffnet, um die Division doch noch für sich zu entscheiden. Bei dem Spiel tue ich mich wirklich schwer mit einem Tipp, da beides so sein Für und Wider hat. Ich finde, die Bengals sind natürlich sehr, sehr stark und jetzt auch gerade in einem Lauf. Während CJ Stroud fast schon fehlerfrei aussieht und ich mir nicht vorstellen kann, dass der das Spiel komplett in den Sand setzt. Aber ich gehe doch mit den Bengals, die sind ein bisschen kompletter. Die haben eben, wie vorhin auch schon gesagt, den Winstreak und das ist eben diese Momentum-Geschichte. Die Texans spielen eben gerade auswärts. Ich glaube, wenn das in Houston gewesen wäre, wäre ich leicht bei den Texans gewesen. So entscheide ich mich aber für die Bengals. nicht fehlen darf das Spiel der 49ers in Jacksonville gegen die Jaguars. Das kann man eigentlich gar nicht nicht gucken wollen. Die 49ers wieder auf dem ersten Platz in der NFC West mit 5 Siegen und 3 Niederlagen, während in der AFC South die Jacksonville Jaguars auf Platz 1 sind mit 6 Siegen und 2 Niederlagen. Die Jaguars gerade, ach, ich glaube, das wird dann vielleicht doch der Name der Folge, mit einem Win-Streak. Die gewinnen und gewinnen, haben gegen Pittsburgh gewonnen, gegen New Orleans, gegen Indianapolis, gegen Buffalo und gegen Atlanta. Also auch wirklich namenhafte Gegner dabei gewesen, während die 49ers jetzt im Moment gerade in einem Loch waren, beziehungsweise vielleicht auch noch sind. Man hat gegen Cincinnati verloren, man hat gegen Minnesota verloren und gegen Cleveland. Das heißt, nach dem großartigen Sieg gegen die Cowboys ging es wirklich nur noch bergab. Das Einzige, was im Moment gerade für die 49ers spricht, ist die Bye Week, aus der man kommt. Vielleicht hat genau das gut getan und natürlich die Gewissheit, dass man jetzt wieder auf dem ersten Platz ist, nachdem Seattle letzte Woche gegen Baltimore unterlegen war. Das größte Problem, das die 49ers im Moment gerade haben, ist, denke ich mal, das Selbstbewusstsein von Brock Purdy beziehungsweise das Vertrauen in jenen welchen. Denn das war in den letzten Spielen nicht das, was man so gewohnt war und, naja, sich vielleicht auch zu sehr dran gewöhnt hatte, dass Brock Purdy eben super zuverlässig ist und keine kapitalen Fehler macht. Das hat sich im Spiel gegen Cleveland so ein bisschen eingeschlichen und dann manifestiert. Witzigerweise, wenn man sich die letzten 3 Spiele genauer anschaut, stellt man auch fest, dass die 49ers in jedem Spiel exakt 17 Punkte machen konnten, was natürlich gerade gegen solche Gegner einfach zu wenig ist. Wenn man gegen Pittsburgh spielt, kann das sogar reichen, aber gegen Cleveland, Minnesota und vor allen Dingen Cincinnati ist das natürlich eindeutig zu wenig. Also bei den 49ers ist die Offense auf jeden Fall ein Problem. Was das Turnover-Ratio angeht, sind beide Teams nah beieinander. Die Jaguars mit plus 5 Turnovern auf dem 3. Platz, während die 49ers mit ihren 4 Turnovern im Plus den 4. Platz belegen. Trevor Lawrence in dieser Saison auf jeden Fall gut angekommen, obwohl da natürlich auch noch Steigerungspotenzial ist mit 1935 Passing Yards, 9 Touchdowns und 4 Interceptions. Sieht das okay aus, aber mit Sicherheit könnte man da noch einiges mehr erreichen. Der gefährlichste Mann bei den Jaguars, machen wir uns nichts vor, ist Travis Etienne. Mit insgesamt 583 Yards und 7 Touchdowns ist das die eigentliche Scoring-Maschine. Während auf der anderen Seite Christian McCaffrey mit 652 Yards und 9 Touchdowns nochmal eine Nasenlänge weiter vorne liegt, aber da struggelt ja gerade alles. Also bei den 49ers lief es ja defensiv und eben auch offensiv nicht so richtig rund. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, was die Statistiken angeht. Das letzte Mal, als beide Mannschaften aufeinander getroffen sind, war im November 2021 und die 49ers haben das Spiel 30-10 für sich entscheiden können. Bei der Befragung des Orakels kommt man zu dem Ergebnis, dass die 49ers leicht favorisiert sind, aber auswärts ist man da nicht so ganz sattelfest. Da steht man gerade bei einem Rekord von 2-2, während ihnen Jacksonville das gleich tut, da steht man nämlich auch gerade zu Hause bei 2-2. Für meinen Geschmack alles sehr ausgeglichen und ganz klar und eindeutig kann man mit Sicherheit nicht sagen, wer das Everbank Stadium als Sieger verlässt. Ich glaube aber, die Bye Week hat den 49ers gut getan. Das war genau der richtige Zeitpunkt, genauso wie bei den Cincinnati Bengals, wo es so richtig mies gelaufen ist und dann, ja, dann kann so eine Bye Week schon Wunder bewirken. Und ich mag den 49ers Football einfach. Ich mag die vielen verschiedenen Waffen, die eingesetzt werden. Und ich mag es, Deebo Samuel beim Footballspielen zuzuschauen. Der ist wieder fit. Also kann das doch eigentlich nur ein gutes Spiel werden, oder? Und da wir gerade bei ausgeglichen sind, beim nächsten Spiel hat das Orakel so überhaupt gar keine Ahnung, wer das Match gewinnen könnte. Die New Orleans Saints fahren ins eisige Minnesota und sind bei den Vikings zu Besuch. Beide Mannschaften stehen im Moment gerade bei einem Rekord von 5-4. In der NFC South reicht das, um an der Spitze der Division zu stehen. Während in der NFC North gibt es da ja noch Detroit, die im Moment gerade noch mit 6-2 den 1. Platz belegen. Aber Minnesota klebt direkt hinten dran mit 5-4. Obwohl man da ja, wie wir alle schon mitgekriegt haben, wirklich großes Quarterback-Pech hat und trotzdem irgendwie es schafft zu gewinnen. Also sehr beeindruckend, alleine deswegen schon. Minnesota hat die letzten 4 Spiele in Folge gewonnen und wenn wir uns noch ein bisschen weiter zurückerinnern, der Start der Saison war ja wirklich desaströs. Also die haben sich definitiv an ihren Hörnern wieder aus dem Schlamm herausgezogen und sind im Moment gerade ein richtiger Contender in der NFC North. Während die Saints in den letzten 5 Spielen 3-mal gewonnen und 2-mal verloren haben, gut, man hat gegen Jacksonville und gegen Houston verloren, das ist nur wirklich keine Schande. Und dafür hat man Chicago, Indianapolis und New England geschlagen. New England sogar 34-0, wohlgemerkt. Und jetzt wird es richtig schwierig, sich die Vergangenheit und die Statistiken dieser Saison von den Vikings anzuschauen, denn die sagen eigentlich gerade offensiv überhaupt gar nichts aus. Denn, naja, man hat mit Kirk Cousins gespielt und ohne den verändert sich das Spiel natürlich deutlich. Was man sagen kann und wahrscheinlich auch immer noch so ist, das Laufspiel funktioniert überhaupt nicht, da ist man auf Platz 27. Das Passspiel, da liegt man noch auf Platz 2. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das so bleiben wird. Deswegen die Offense insgesamt auf dem 7. Platz gerankt. Während bei den Saints läuft das Laufspiel zumindest so mittelmäßig, was für ein Wortwitz. Und beim Passspiel ist man auf dem 7. Platz. Also ich glaube, mit Derek Carr hat man nicht alles falsch gemacht. Das sind im Moment 10 Touchdowns zu 4 Interceptions, also durchaus in Ordnung. Und wenn man sich bei den Vikings den Kader anschaut, dann sieht man da 2-mal IR und 1-mal out. Also Nick Mullens auf IR, Kirk Cousins auf IR und Jaren Hall out. Bleibt nur noch Joshua Dobbs übrig und der darf sich jetzt natürlich nicht verletzen. Wenn ich seine Zahlen jetzt mit denen von Derek Carr vergleiche, fällt mir auf, dass beide 10 Touchdowns erworfen haben und Joshua Dobbs nur eine Interception mehr auf dem Konto hat mit 5. Gut, bei den Passing Yards gibt es den kleinen Unterschied von knapp über 400 Yards. Das sehe ich auch ein. Das liegt aber, glaube ich, auch einfach daran, dass Dobbs in Arizona jetzt vielleicht nicht unbedingt die allerbesten Anspielstationen hatte. Während Derek Carr mit Chris Olave, Michael Thomas und Rashid Shaheed dann doch etwas mehr verwöhnt worden ist. In den 12 Aufeinandertreffen beider Franchises konnte jedes Team 6-mal den Sieg für sich beanspruchen. Also da gibt es überhaupt gar keine Tendenz. Wenn man sich die letzten Spiele der Vikings anschaut, auch da wieder das Thema der Woche. Der Winstreak, 4 Spiele in Folge hat man gewonnen, während die Saints vielleicht gerade ihren neuen Winstreak starten. Und man hat ja schon 2 Spiele in Folge gewonnen. Vielleicht kommt da jetzt auch noch der dritte dazu. Das wäre auch meine Vorhersage. Ich glaube, die Saints können das Spiel für sich entscheiden, auch wenn es auswärts ist. Bei den Vikings ist einfach viel zu viel schiefgelaufen. Justin Jefferson verletzt, der will jetzt auch nicht spielen, wenn er nicht mindestens bei 100% ist. Dann die ganze Quarterback-Geschichte. Dobbs ist kein schlechter Quarterback, aber eben noch gar nicht in dem System angekommen. Ich glaube, da ist einfach im Moment zu viel Unruhe im Team und die Saints können den Sieg knapp aus Minneapolis entführen. Und auch auf die Gefahr hin, dass man mich für einen Die-Hard Chargers-Fan halten könnte, habe ich mir das Spiel Detroit Lions in Los Angeles bei den Chargers zu Besuch rausgesucht. Ich glaube, das Spiel ist entscheidend für das Schicksal von 2 Divisionen. Zum einen, ob in der AFC West noch irgendwie Spannung entsteht. Gut, Kansas City scheint im Moment immer noch zu gewinnen, vor allen Dingen wegen der Defense. Aber vielleicht können sich die Chargers da noch irgendwie ransneaken, beziehungsweise zumindest ein Auge auf die Wildcard werfen. Während in der NFC North Detroit natürlich so ein bisschen unter Zugzwang steht, da sich jetzt dann doch ein Contender gemeldet hat. Wie gerade erwähnt, die Minnesota Vikings, die 4 Spiele in Folge gewonnen haben und damit den Lions ziemlich dicht und unangenehm auf die Pelle rücken. Auch in diesem Fall habe ich natürlich das Orakel befragt und ich muss sagen, ich war ziemlich überrascht. Die Chargers sind zu 60% favorisiert, dieses Spiel zu gewinnen. Damit habe ich jetzt persönlich nicht gerechnet. Ich dachte eher, dass die Lions die Vorteile auf ihrer Seite haben. Die sind übrigens in dieser Saison 3-mal siegreich auswärts gewesen und haben nur 1-mal verloren, während die Chargers zu Hause im Moment gerade 2-2 stehen, genauso wie ihr Rekord eben auch ausgeglichen ist bei 4-4. Justin Herbert und Jared Goff gehören von den Zahlen her auf jeden Fall zu den Top 10 Quarterbacks. Beide mit knapp über 2000 Yards Passing. Jared Goff mit 12 Touchdowns, Justin Herbert mit 13. Goff mit 5 Interceptions, Justin Herbert mit 4. Also das schenkt sich jetzt nicht so wahnsinnig viel. Auch bei den Rushing-Leadern sieht es ziemlich ähnlich aus. Gibbs und Kelly jeweils mit 76 und 74 Carries und 2 Touchdowns. Gibbs hat dafür knapp 400 Yards erlaufen, während Kelly noch bei 323 liegt. Aber insgesamt funktioniert der Rush bei den Lions allerdings deutlich besser als bei den Chargers. Da liegt man auf dem 10. Platz, während die Chargers auf dem 23. liegen. Und im Passing? Ja, im Passing sind die Lions auch auf dem 10. Platz, während die Chargers da auf Platz Nummer 14 liegen. Summa summarum liegen die Lions in der Offense auf dem 8. Platz, während da die Chargers den 18. Platz belegen. Also nicht so wirklich gut. Defensive-technisch sind auch die Lions vorne, im Moment gerade auf Platz 4, was ich wirklich sehen lassen kann. Während auch da die Chargers richtige Probleme haben, da ist man gerade 24. Was jetzt aber wiederum für die Chargers spricht, und das finde ich sehr interessant, ist, naja, ihr wisst schon alle, was jetzt kommt, das Turnover-Ratio. Da sieht es bei den Lions ziemlich langweilig aus. Da hat man nämlich einen Wert von 0. Man hat also genauso oft den Ball gewonnen, wie man ihn eben auch unnötigerweise verloren hat. Das ist nicht so sehr interessant. Bei den Chargers ist das schon deutlich aussagekräftiger. Da teilt man sich den ersten Platz mit den Cincinnati Bengals mit einem Wert, ihr habt es ja vorhin schon gehört, von plus 9. Also was das angeht, die Chargers auf jeden Fall gefährlich und keine Mannschaft, die man unterschätzen darf. Problematisch da nur, Joey Bosa ist im Moment gerade questionable und in der Offense haben die Chargers auch ein Problem, denn Joshua Palmer ist auf IR. Das heißt, der Wide Receiver wird diese Woche auch wieder fehlen. Ein ähnliches Wide Receiver Problem haben die Lions vielleicht auch, denn Donovan Peoples-Jones ist im Moment gerade auch noch als questionable gelistet. Aber wie schon so gerne erwähnt, questionable heißt ja nicht unbedingt irgendetwas. Bei den einzigen 6 Spielen der beiden Teams gegeneinander haben die Chargers 4-mal gewonnen und die Lions 2-mal. Und wenn man sich den Schedule der beiden Teams anschaut, fällt einem auf, dass die Chargers schon das schwierigste Team und die größte Aufgabe für die Lions in den nächsten Wochen sein werden, obwohl es da gegen die Division geht, nämlich gegen die Chicago Bears und die Green Bay Packers. Aber beide sind ja, so traurig es auch ist und so schwer es mir fällt, das zuzugeben, im Moment gerade schlagbar. Die Chargers müssen auch gegen die Packers ran, also gleiche Aufgabe. Aber dann kommen die Baltimore Ravens zu Besuch und das wird mit Sicherheit kein Zuckerschlecken. Die Entscheidung, welchen von beiden Teams ich den Sieg wünschen würde und was ich glaube, wer gewinnt, fällt mir relativ leicht. Ich bin ja immer für Spannung in der gesamten Liga und natürlich auch in den Divisionen. Und deswegen würde ich mir wünschen und fände es auch im Sinne des Sports sehr schön, wenn die Chargers als Sieger vom Platz gehen würden, dann ist die AFC West noch so ein bisschen interessant. Und vor allen Dingen, wenn die Lions gewinnen und Minnesota vielleicht wirklich verlieren sollte, ja, dann könnte schon auch ein bisschen Luft in der NFC North raus sein und das wäre ja wirklich schade. Und das war das letzte Spiel, das ich mir ausgesucht habe. Ich habe mich diese Woche unheimlich schwer getan, muss ich zugeben. Ich habe mir den Schedule angeschaut und dachte, irgendjemand hat was gegen mich, denn 5 Spiele bei der Menge an interessanten Spielen rauszusuchen, war fast unmöglich. Ich hätte auch gerne Green Bay gegen Pittsburgh reingenommen, auch total interessant, eben wegen Pittsburgh und der AFC North. Ich hätte auch gerne Dallas gegen die Giants reingenommen, weil Dallas natürlich auch einfach unheimlich interessant ist und bei den Giants ja auch nicht so genau weiß, wo die Reise hingeht. Washington gegen Seattle wäre mit Sicherheit auch super interessant gewesen und naja, auf irgendeine abstruse und verkorkste Art und Weise ist das Jets-Raiders-Spiel ja auch irgendwie total interessant. Fast schon ein bisschen seltsam, oder? Ach so, und bevor ich es vergesse, die Kansas City Chiefs, die Miami Dolphins, die Philadelphia Eagles und auch die Los Angeles Rams haben in dieser Woche ihre Bye Week. Nur für den Fall, dass du dich wundern solltest. Ich hatte mir überlegt, in den nächsten Wochen vielleicht doch mal einen Spieltag ganz anders zu machen und einfach nur die Teams reinzunehmen, die jetzt im Moment so ein bisschen hinten rausgefallen sind, um das ein bisschen ausgeglichener zu gestalten. Auch da gibt es natürlich noch brisante Duelle auf anderen Ebenen, die vor uns liegen. Und deswegen habe ich mir überlegt, das vielleicht doch auch mal in einer Woche ein bisschen andersrum zu machen. Mich würde interessieren, ob du die Idee gut findest oder ob du da überhaupt gar kein Freund bist und das lieber magst, wenn es eben um den Division-Titel, um die Playoffs und eben um gute oder gleiche Records geht. Oder ob es vielleicht auch mal ganz nett wäre, über ein Spiel zu sprechen, in dem eben 2 Nicht-Contender gegeneinander antreten, beziehungsweise in dem eigentlich auf dem Papier schon klar ist, wer gewinnt. Lass es mich gerne wissen. Schau doch gerne einfach bei Instagram oder Twitter rein. Hinterlass mir eine Nachricht oder einen Kommentar. und erzähl mir, was du davon hältst. So viel aber jetzt von mir. Ich würde sagen, wir hören uns am Mittwoch zur Kaffeepause wieder. Ich würde mich total freuen, wenn du da wieder einschaltest und wünsche dir jetzt einen tollen Football-Sonntag mit vielen spannenden Spielen. Ich drücke all euren Teams die Daumen. Ich habe nur zwei, aber ich kriege das trotzdem irgendwie hin. Muss man halt zwischendurch abwechseln. Und wünsche uns allen einen richtig tollen Wochenausklang.